Also ich wiederhole es nochmal, was ich da jetzt zu dieser Folie 20 gesagt habe. Dieses keynesianische Modell schauen wir uns an, nicht das marxistische, weil wir hier die kapitalistischen Varianten anschauen wollen für den Marktpessimismus, die also Privateigentum an Unternehmen und am Unternehmensgewinn zulassen. Und was unterscheidet nun diese, was haben die einzuwenden, diese kapitalistischen Varianten, sprich also die keynesianischen Varianten, was haben die einzuwenden gegen Klassik und Neoklassik, gegen diese marktoptimistischen Varianten? Das erste ist, sie sagen, vollkommen Markt, kannst die Hasen geben, gibt's nicht. Insbesondere ist hier die Rede von Sticky Prices, klebrigen Preisen, diese Preise, die sich also lange nicht bewegen, obwohl ein Marktungleichgewicht da herrscht. Das ist mal ein Punkt. Dann ein anderer Punkt ist eben, dass die Keynesianer sagen, auf den zentralen Markt unseres Modells, nämlich auf dem Kapitalmarkt, da haben wir massiven Glaubenszweifel, dass es hier tatsächlich diesen vollkommenen Markt geben könnte. Entschuldigung, dass es hier tatsächlich den Preismechanismus geben könnte. So, wie nähern sich diese Zweifel? Ja, was glauben die denn, was hier der Fall ist beim Kapitalmarkt? Das schauen wir uns mal an auf der Folie 23. Die Keynesianer sagen, hey, schau dir doch mal diese Studenten an, die da sitzen vor dem Bildschirm. Wenn die ihr Kohle in die Hand kriegen, glaubst du wirklich, dass die zuerst dran denken, was sie jetzt davon sparen können? Oder ist es nicht viel vernünftiger, dass wir annehmen, dass sie zuerst einmal dran denken, was sie sich davon leisten können? Sprich, dass der Konsum zuerst kommt und dann das Sparen. Wenn jetzt der Konsum zuerst kommt, dann können die doch entscheiden, zwischen 0 und 100% ihres Einkommens auszugeben für Konsum. Also, wenn ihr jetzt, wie ihr Studenten, sowieso wenig Geld habt, dann ist es eigentlich eine relativ klare Geschichte, das Geld wird ausgegeben für Konsum und sparen machen wir anders mal. Wenn ihr jetzt meinetwegen das zehnfache Einkommen hättet, also jeder von euch hat zwischen 5.000 und 8.000 Euro netto im Monat, dann ist vielleicht das so, dass ihr sagt, mal so viel Geld will ich jetzt den Monat gar nicht ausgeben, lass uns mal 3.000 Euro sparen. Aber ihr hattet von Anfang an die Möglichkeit, dass ihr die kompletten 8.000 Euro ausgibt. Ihr habt nur gesagt, na, brauche ich jetzt nicht. Ihr hattet aber nicht das Motiv, ihr wollt jetzt damit mehr Zinsen verdienen oder ihr habt es nicht gesagt, oh, die Zinsen sind so hoch, da spare ich jetzt 3.000 Euro, sondern ihr habt gesagt, ich habe nichts davon, mehr als die 5.000 Euro von meinen 8.000 auszugeben. Die restlichen 3.000 spare ich einfach. Das heißt, der Zins ist kein Argument mehr. Schauen wir uns die Unternehmensseite an. Die Unternehmen, behauptet Keynes, schauen nicht nur auf die Kosten des Kredites, sondern sie sagen, die Frage, ob sich eine solche Investition lohnt oder nicht lohnt, hängt ja nicht nur von der Kostenseite ab, sondern auch von der Ertragsseite. Das heißt, ich muss mir Gedanken darüber machen, ob ich denn in Zukunft Erträge in einem Ausmaß haben werde, die diese Investition rentabel machen. Und dann sagt der Keynes, wie soll jetzt eigentlich der Unternehmer dahin kommen zu seinen Annahmen, wie viel Ertrag er denn da haben wird? Dann sagt er, eigentlich hängt es davon ab, von dem Instinkt des Unternehmers, ob er das richtig einschätzt oder nicht. Und da gibt es dann diesen Ausdruck Animal Spirits. Ja, also dass er so wie so ein Viech in freier Wildbahn die richtigen Instinkte hat, vorher einzuschätzen, was kann ich realistischerweise erwarten als Ertrag. Ja, und dann rechnet er seine Zinsen gegen, die er zahlen muss, und dann sagt er, das rentiert sich oder das rentiert sich nicht. Aber das Ausschlaggebende ist, mit welcher Einstellung schaut der Unternehmer auf den Markt? Da sollte man sich mal kurz überlegen, spielt das eine Rolle, wie wir in der Früh reinkommen? Ja, blickt man doch mal ein paar Monate zurück. Euer Boss kommt rein in der Früh ins Unternehmen und hört in den Nachrichten, ab morgen Corona-Lockdown. Hat das einen Einfluss darauf, ob er sagt, das Investitionsprojekt wird jetzt erst einmal gebremst oder nicht? Wahrscheinlich einen relativ eindeutigen Einfluss. Ja? Nämlich, dass er sagt, jetzt warten wir erst einmal ab, wie sich das entwickelt. Andersrum, Boss kommt in der Früh rein und schon schreit der erste Mitarbeiter, Chef, gestern, Rekordumsatz, 10 Millionen. Und der nächste sagt, ich habe auch schon wieder 5 in der Pipeline und so weiter. Wie reagiert dann der Chef? Dann sagt er, oh, da müssen wir jetzt aber investieren, ja, damit wir das Ganze abwickeln können. Das heißt, diese unterschiedlichen Grundeinstellungen, mal optimistisch, mal pessimistisch, die haben einen gewaltigen Einfluss auf das Volumen an Investitionen, die die Unternehmen für sinnvoll erachten. Und zwar deshalb, weil ausgehend von dieser mal optimistischeren, mal pessimistischeren Haltung die Ertragsannahme unterschiedlich ist, von der sie ausgehen. Ja, die Zinsen, die kann ich objektiv bemessen. Das sind 100.000 Euro mal 3% oder sowas. Ja, das habe ich ja objektive Größe. Für diese Frage, wie rentiert sich das aber? Wie viel kann ich denn da erwarten? Dafür habe ich keine objektive Größe, sondern da spielt die subjektive Annahme rein. So. Und jetzt sagt der Keynes eins weiter. Wenn ich jetzt einen Preismechanismus haben will, dann muss ja der Zinssatz, dann muss ja diese Überlegung der privaten Haushalte, wie viel sie denn sparen, von der gleichen Größe beeinflusst sein, wie die Überlegung der Unternehmen, wie viel sie investieren. Dann sagt er, jetzt schau doch einmal hin. Bei den privaten Haushalten, da war die Überlegung, ich habe so viel Geld, das will ich gar nicht alles verkonsumieren, da mal den Rest halt auf Seiten legen. War da irgendwie die Rede von den Zukunftserwartungen der Unternehmen? Kann ich mir jetzt nicht erinnern, sagt der Keynes. Dann schauen wir auf die Unternehmensseite, die sagen, ja, ich plane jetzt so viele Investitionen, weil ich bin da eigentlich ganz optimistisch über die Zukunft. War da die Rede davon, wie viel die privaten Haushalte jetzt verdienen und von ihrem jetzigen Einkommen zurücklegen als Ersparnis? Na, sagt der Keynes, war da auch nicht die Rede davon. Dann sagt er, ja okay, wenn jetzt da keiner irgendeinen Faktor berücksichtigt, der für den anderen wichtig ist, ja bitte, wo soll denn dann der Preismechanismus sein? Also, sagt Keynes, und das schauen wir uns da jetzt nochmal an, auf der Folie 21 zunächst. Der Kapitalmarkt ist nicht stets im Gleichgewicht, weil Ersparnis und Investitionskreditnachfrage unterschiedlich zustande kommen und damit kein Preismechanismus existiert. Shit happens. So, wenn jetzt da kein Preismechanismus existiert, dann heißt es also, dass nicht automatisch ein Gleichgewicht entsteht zwischen dem Ersparnisangebot der privaten Haushalte und den Investitionsgüterkäufen der Unternehmen. Ja, und dann müssen wir uns jetzt nochmal eins weiter fragen. Wenn jetzt das zum Beispiel so wäre, dass die privaten Haushalte mehr sparen wollen, als die Unternehmen an Investitionsgüter krediten wollen. Gibt es dann wieder so ein Fail-Safe, dass die privaten Haushalte sagen, ach, scheiß drauf, dann verkonsumiere ich das halt. Wie haben wir uns das vorgestellt mit den Konsumgüterkäufen? Die privaten Haushalte kriegen dieses Einkommen und dann überlegen sie sich, wo habe ich jetzt eigentlich meinen maximalen Nutzen bei welcher Konsumhöhe? Von diesem Einkommen. Und dann sagt er meinetwegen, ich verdiene 8.000 netto im Monat, meinen maximalen Konsumnutzen habe ich, wenn ich die 5.000 auf den Kopf haue. Ah ja, da bleiben mir noch 3.000 übrig. So, und jetzt komme ich hin zu ihm und sage, du, die 3.000, die will kein Unternehmen für Kredit, könntest du die nicht bitte konsumieren? Dann sagt der private Haushalt, du, ich habe schon mein Nutzenmaximum erreicht. Es macht für mich keinen Sinn, dass ich jetzt noch mehr konsumieren sollte. Sagt, aber du kriegst ja gar keine Zinsen dafür. Sagt er, ist ja wurscht, ich habe das Geld sowieso beiseite gelegt, weil ich nichts damit anfangen kann im Moment. Also diese andere Betrachtung, wie Konsum zustande kommt, wie Ersparnis zusammenkommt, hat dramatische Auswirkungen. Plötzlich bleibt dann in unserem Szenario, es soll mehr gespart werden, als konsumiert wird. Das könnt ihr dann nachspielen auf der 24, wenn ihr da mal diese Bildschirmpräsentation startet und euch da durchklickt. Plötzlich bleibt in dieser Situation Geld, das heißt Einkommen zu den privaten Haushalten geflossen ist, wo also so ein Gegenwert in Gütern bei den Unternehmen da sein muss, plötzlich bleibt von diesem Geld was stecken und geht nicht wieder zurück in die Pipeline zu den Unternehmen. Das heißt nichts anderes, als dass ich auf dem Gütermarkt kein Gleichgewicht habe. Und damit das, was eigentlich das Ziel all dieser Modelle ist, nämlich eine Gleichgewichtssituation am Gütermarkt zu haben, weil das das Wohlfahrtsoptimum ist, hat der Stefan Kniesteck euch auch eingeprügelt. Ja, Gleichgewicht auf dem Gütermarkt ist Wohlfahrtsoptimum. Dieses Wohlfahrtsoptimum habe ich nicht erreicht, weil die privaten Haushalte sagen, ja, wenn ich halt zu viel sparen will, dann will ich halt zu viel sparen und wenn ich darauf keine Zinsen kriege, dann macht es auch nichts. Also liegt dieses Geld rum. Es wird nicht zur Nachfrage. Es fehlt den Unternehmen als Einnahme. Konsequenz, bei den Unternehmen liegen Produkte rum. Was machst, wenn es Produkte zu viel hast? Ja, schraubst die Produktion runter, machst einen Billigverkauf, sonst irgendwas, ja. Das sind alles keine Sachen, die zu einer gut laufenden Wirtschaft zwingend dazugehören. Insbesondere nicht das Runterfahren der Produktion. Weil das heißt ja im nächsten Jahr wieder weniger Faktoreinkommen und so weiter und so fort. Also wenn wir unsere Wirtschaft am Laufen halten wollen, die privaten Haushalte aber mit der Schulter zucken und sagen, ich spare nicht weniger. Und die Unternehmen sagen auch, warum soll ich mehr investieren, das rentiert sich ja gar nicht. Dann brauchen wir einen anderen Akteur, der hier die Lücke füllt und sagt, ja, ich weiß, was wir da machen, ich sorge für den Marktausgleich. Und hier kommt jetzt eben der Staat ins Spiel, der dann sagt, wenn hier zu wenig Nachfrage nach Gütern da ist, dann nehme ich das in die Hand, ich leihe mir dieses Geld bei den privaten Haushalten als Kredit, und gebe es aus als zusätzliche Staatsausgaben zu dem, was ich sonst so ausgibt, gebe es aus als zusätzliche Staatsausgaben für Güternachfrage und damit sorge ich dafür, dass das ganze Geld, das die Unternehmen als Faktoreinkommen rausgeschickt haben, auch wieder zu den Unternehmen als Nachfrage zurückkommt und damit bei den Unternehmen auf dem Gütermarkt Angebot an angebotene Gütermenge gleich nachgefragter Gütermenge ist. Ja, das ist hier der entscheidende Punkt. Und ich finde das total elegant gemacht. Ja, der Staat hat hier eine total sinnvolle Tätigkeit als Retter der Wirtschaft. Und das ist so elegant, das ist so überzeugend, deswegen bin ich ja überhaupt kein Bess, wenn er sagt, das finde ich eigentlich die bessere Theorie. Ja, ich könnte es euch nicht nachweisen, dass es falsch ist. Ja, ich habe so meine Zweifel, ob das alles so passt, aber ich kann es euch nicht nachweisen und deswegen ist es eine gute Theorie. Deswegen ist es gerne eine Theorie, die ihr vertreten dürft. Ja, ich habe wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit eine Frage in der Prüfung drin, wo es heißt, was hältst du von dem oder dem Blickwinkel dieser Theorien? Tut's da bitte nicht versuchen, mir nach dem Maul zu reden, sondern sprecht mit Überzeugung von dem, was ihr richtig findet. Das ist auch etwas, was ihr lernen sollt für die Zukunft, dass ihr eure Überzeugung in ökonomischer Hinsicht vertretet. So, was ist also das, was der Staat tun muss? Der Staat muss eine Mengensteuerung der Märkte tätigen. Er muss also seine Nachfrage anpassen dem Marktgeschehen, muss sich mal zurücknehmen, mal muss er mehr Nachfrage machen, damit das Ganze aufgeht. Ja, damit es nicht zu einem zu viel an Ersparnis oder sowas kommt. Und die Ordnungspolitik, also dieses Rumfallen an den Bedingungen des vollkommenen Marktes, ist hier sekundär. Ja? Weil wir ja gesehen haben, dieser vollkommene Markt, der bringt nur etwas, wenn ich einen Preismechanismus habe. Aber auf diesem Kapitalmarkt gibt es ja keinen Preismechanismus. Also bringt auch das Rumfallen an dem vollkommenen Markt nicht viel. Wie sieht dann also das aus? Der Staat wird eher mit Kredit arbeiten, weil Steuern, das ist so ein Wettlauf zwischen Hase und Igel. Das schadet der Wirtschaft mehr, wenn er das zu finanzieren sucht, als wenn er das mit Krediten macht. Im Gegenteil, mit den Krediten kann er zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Er bringt diese zinslose Ersparnis vom Markt und kann damit eben diese Nachfrage anheben. Und deswegen also diese kreditfinanzierte Geschichte, die nutzt er, um Ersparnis, Ersparnis des Staates nutzt er, um mehr Nachfrage reinzugeben, wenn es also hier an Nachfrage mangelt auf dem Markt. Und dann muss noch zwingend etwas dazukommen. Ja, das habe ich leider da in den Foliensatz nicht ausreichend deutlich drin, obwohl ich es sehr, sehr deutlich euch nochmal gesagt habe, aber das muss ich da auch mal reinschreiben. Nämlich, der Staat muss in so einer Situation, in der wir eine Krise zu bewältigen hoffen, also so einer Situation wie jetzt, da muss der Staat verdammt nochmal Optimismus verbreiten. Warum muss er Optimismus verbreiten? Damit die Investitionen anspringen. Ja? Der Staat kann ja nicht ewig hier derjenige sein, der da einkaufen geht. Sondern der Staat muss schauen, dass hier die Investitionen attraktiver erscheinen. Und wir haben vorhin gehört, diese Animal Spirits, die sind eben davon abhängig, ob ich optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft schaue. Also verdammt nochmal, Staat, es reicht nicht, dass du im Moment mehr Geld ausgibst. Das ist ein Teil deiner Hausaufgaben. Der zweite Teil ist, dass du mit Optimismus in die Wirtschaft hineinwirken musst. Das ist also zwingend die notwendige Ergänzung. Wenn ich also frage, wie schaut ein keynesianisches Konjunkturpaket aus, dann sind es drei Dinge, die da kommen sollen. Erstens, der Staat gibt mehr Geld aus für Güternachfrage. Zweitens, er finanziert es mit Kredit oder Rücklagen, nicht mit Steuern. Drittens, er schafft Optimismus bei den Unternehmen und auch den privaten Haushalten, damit hier die Güternachfrage im privaten Sektor, bei den Unternehmen, bei den privaten Haushalten hochklettert. Ja, damit er sich wieder zurückziehen kann. Das ist also hier diese Geschichte. Damit haben wir eigentlich so das Wesentliche geklärt. Schauen wir noch ganz hinten so auf die 45 folgende. Was helfen uns diese Theorien heute? Wir haben einmal Klassik und Neoklassik, die helfen uns zu verstehen, unter welchen Bedingungen idealerweise Märkte in Ratzfatz ein Gleichgewicht schaffen. Ja. So schnell kannst du gar nicht schauen, wie da eben Gleichgewicht käme, wenn denn diese Bedingungen erfüllt wären. Insbesondere siehst du halt, wenn Märkte reagieren wollen, aber du lässt sie nicht, wo du denn hinschauen könntest, was du denn tun könntest, damit diese Reaktion stattfindet. Beim Keynesianismus, da sehen wir, wenn Märkte irgendwie zäh sind, wenn sie nicht richtig funktionieren wollen, wie können wir denn da eingreifen, um Märkte zum Funktionieren zu bringen? Und das ist eben diese antizyklische Politik, wenn es jetzt total gut liefe, zu viel Nachfrage ist da, die Unternehmen wollen investieren wie blöd, die Haushalte konsumieren wie blöd, dann muss der Staat zum Beispiel die Zügel anziehen und sagen, ich nehme euch ein bisschen Geld weg, damit ihr da mal abgedämpft wird, indem man eine Zusatzsteuer einführt, die ihr nachher aber bitte schön wieder rückgängig macht. Ja, das ist wichtig und der Staat muss ein Vertrauen aufbauen der Wirtschaft. Ja, dazu gehört auch, dass er optimistische Aussagen auf irgendwas abstützt und nicht einfach nur dumm daherlabert. Wo liegen die Risiken? Die Risiken liegen bei dieser klassischen Theorie, dass man es übertreibt, ja, dass man plötzlich blind wird dafür, dass nicht alle Märkte optimal sind, sondern dass es hier zu massiven Schwierigkeiten kommen kann. Und auf der anderen Seite beim Keynesianismus liegt die Schwierigkeit da, dass die Leute sich gewöhnen an das, dass der Staat für sie Geld ausgibt und dann sagen, ja, weiter so, ist schön, brauche ich mir selber nicht anstrengen. Ja? Und dass dann der Staat plötzlich dieses Kreditaufnehmen nicht mehr sein lassen kann. Das ist das Risiko bei diesen keynesianischen Theorien. Und ja, nochmal so von der Überlegung her, können wir das beobachten heute? Ja, wir können es beobachten. Wenn wir die FDP anschauen, zum Beispiel sehr stark marktoptimistisch orientiert, manchmal bis hin zur Blindheit, also im übertriebenen Maße. Die sagen, da müssen wir an den Märkten was verändern, wir müssen da mehr Freiraum schaffen und so weiter. Dieses Freiraum schaffen auf den Märkten ist grundsätzlich auch ein Konzept der Union, aber die Union versucht so ein bisschen mit den Füßen auf beiden Konzepten zu stehen. Ja, ein bisschen blau, ein bisschen rot, das ist so die Mischung der Union. Die SPD finden wir eindeutiger in dem roten Bereich, ganz eindeutig finden wir dort die PDS, wenn sie nicht sogar sagt, auch Scheiß auf den Kapitalismus, wir wollen lieber Marx, gibt's auch teilweise. Die Grünen, ja, manchmal stellen sie sich immer noch die Frage, müssen wir uns da wirklich entscheiden? Und wenn du dann sagst, ja, ihr müsst euch wirklich entscheiden, dann sagen sie, ja, scheiße, was machen wir denn für Wirtschaftspolitik? Ja gut, lass uns nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik machen. Das ist momentan so der stärkere Trend bei den Grünen. Ja, wen haben wir noch? Die AfD. Die AfD kommt früher, als das noch nicht eine Nazi-Partei war, sondern eine Wirtschaftspartei war, die also gegen den Euro gekämpft hat und sowas. Früher war die AfD eindeutig auch zuzuordnen diesem ordnungspolitischen Lager, sprich also dem Marktoptimisten. Momentan ist es eine blanke opportunistische Partei, die immer schreit von allem mehr und vor allem aber das Gegenteil. Und deswegen kann man die im Moment wirtschaftspolitisch gar nicht ernst nehmen. Ja, was soll der Scheiß? Mit so einer Partei brauchst du nichts anfangen. Die sollen erst einmal ihre ideologischen Probleme lösen, die sie da in ihrer Nazi-Affinität haben. Und dann kann man wieder drüber nachdenken, wenn sie das gelöst haben in einer befriedigenden Art und Weise, kann man wieder drüber nachdenken, ob man diese Partei irgendwo ernst nimmt. Das heißt, ernst nehmen muss man es jetzt natürlich auch, aber in einem anderen Sinne, ja, nicht wirtschaftspolitisch ernst nehmen, sondern ernst nehmen muss man es momentan eher als Bedrohung des Rechtsstaates. Und wie gesagt, wenn man jetzt in diesem Lager drin ist, dass man pessimistisch ist, das heißt bitte noch nicht, dass man deswegen automatisch links ist, dass man deswegen Sozialist ist oder sowas, ja. Das verwechseln die Amerikaner immer so gern, beziehungsweise sie wollen es zwingend verwechseln, ja. Trump ist ja immer ideologischer Scharfmacher, aber das in der Richtung ist früher auch schon immer scharf gemacht worden und nicht nur in den USA, auch bei uns. Jemand, der Keynesianer ist, ist nur lange nicht unbedingt links. Der Keynes selber war ein erfolgreicher kapitalistischer Spekulant, also das genaue Gegenteil von jemandem, der links ist. Das ist nur die Frage, was glaube ich denn, wie Wirtschaft funktioniert. Und jemand, der eben keynesianisch unterwegs ist, der sagt, ich muss schauen, dass der Staatshaushalt flexibel gehandhabt wird, dass ich da mal mehr, mal weniger Geld ausgeben kann, dass ich mir auch mal Geld leihen darf für Staatsausgaben, Schuldenbremse hin oder her. Ja, die hat man ja jetzt auch über Bord geworfen mit diesen ganzen Corona-Hilfsprogrammen. Und Ich muss schauen, dass ich eine Wirtschaftspolitik betreibe, bei der optimistische Grundhaltung einen Boden findet. Ja, und ich muss dann schauen, dass ich so einen aufkeimenden Optimismus möglichst stark verstärke. Ich kann nicht pausenlos sagen, jeder Scheißhaufen ist etwas Wohlriechendes. Ja, das, da nimmt mich auch keiner mehr ernst. Ich muss schon schauen, dass ich noch ernst genommen werde. Aber sobald ich eben irgendwo Anzeichen für was Positives sehe, muss ich die auch wirklich richtig groß und breit kommunizieren. Das ist meine Aufgabe. Ja, und nicht erlätschen Gesicht ziehen und sagen, oh, gestern war scheiße, heute ist scheiße und morgen wird noch viel schlimmer. Ja, das kann es nicht sein. So, damit ist mein Überblick über dieses Semester beendet. Ich gehe mal wieder auf Sichtbarkeit von uns allen. Wenn ihr jetzt Fragen hättet, dann wäre es nicht schlecht, die schon mal loszuwerden. Ansonsten gerne auch später dann per E-Mail zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr wieder ein bisschen mehr Luft habt zum Nachdenken und so weiter. Und Bühne frei für euch. Hat das jetzt heute gepasst? Wie gesagt, das, was ich jetzt da gesprochen habe, werde ich euch auch ins Internet stellen. Da diesen ersten Teil Klassik, Neoklassik, habe ich blöderweise vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Deswegen musste ich den Anfang vom Keynesianismus nochmal wiederholen, weil es mir dann eingefallen ist. Aber das spreche ich dann nachher noch drauf und dann kriegt ihr das als vollständigen Rückblick ins Internet gestellt.